Psychospiele, ein Psychologie-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Psychospiele-Podcasts. Wir melden uns zurück nach einer kleinen Sommerpause und heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch mitgebracht. Patricia, möchtest du das vielleicht einmal kurz vorstellen?
Heute geht es um Perfektionismus und ich habe schon so ein bisschen Angst, dass die Folge nicht gut wird oder nicht perfekt wird.
Ich auch. Wenn es nicht perfekt wird, dann wozu machen wir das eigentlich?
Können wir es eigentlich gleich lassen, ne?
Ja, wir haben auch schon überlegt, ob wir das nicht irgendwie alles abbrechen, weil so ganz perfekt war es nie. Und
wir sind jetzt irgendwie auch aus der Übung, habe ich das Gefühl.
Wir sind aus der Übung und wir stellen uns den ganzen Mal, würde ich sagen, unseren Ängsten und versuchen mal das Beste draus zu machen, oder?
Ich würde auch sagen, ich glaube, es wird okay. Es wird vielleicht nicht perfekt. Wir werden sehen.
Wir akzeptieren einfach, wie es wird.
Okay, ja. Radikale Akzeptanz.
Ja. Perfektionismus, was ist das? Vielleicht fangen wir mit einer kleinen Definition an.
Ja, das finde ich super. Also Perfektionismus, das beschreibt ja eigentlich ein psychologisches Konstrukt, sonst würden wir ja nicht drüber sprechen.
So ist es.
Und es sagt eigentlich aus, dass es ein übertriebenes Streben nach einer möglichen Perfektion, was auch immer das sein mag, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, ist und eigentlich auch ein Konstrukt ist, das versucht, eine unbedingte Fehlervermeidung zu erklären.
Ja, und wir haben uns dann so ein bisschen auch in den neuesten Studien herumgetrieben und uns ist immer mehr aufgefallen, dass es einfach auch ein wissenschaftliches Trendthema ist momentan.
Ja.
Gerade in Kombination mit Burnout und auch in Kombination mit Essstörungen ist gerade sehr angesagt.
Und wer ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin dieses Podcasts ist, der wird vielleicht wissen oder der wird vielleicht schon bemerkt haben, dass das ja auch ganz eng verknüpft ist mit einem Thema, das wir hier schon mal behandelt haben, nämlich das Thema Selbstoptimierung.
Ja.
Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, ja, wie unterscheidet sich das denn oder wo könnte man denn da eine Grenze ziehen? Wie grenzen sich diese beiden Konstrukte eigentlich ab voneinander?
Ja, die haben natürlich extrem viele Gemeinsamkeiten, aber wir haben einfach mal ganz frei uns selber Definitionen mehr oder weniger ausgedacht. Und
frei assoziiert sozusagen.
Genau, und Selbstoptimierung ist einfach so ein bisschen eher das Streben nach dem Optimum, das Beste aus sich rauszuholen, während Perfektionismus eher eine Strategie der Fehlervermeidung ist. Und so definieren wir das auch so ein bisschen.
Also es geht so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, hatten wir ja das Gefühl.
Genau. Aber als Ergänzung zu dieser Folge lohnt es sich sicher auch nochmal die Selbstoptimierungsfolge anzuhören.
Genau.
Das werden wir wahrscheinlich auch noch öfter empfehlen im Verlauf dieser Folge.
Und dann mal zu gucken, wie sich das abgrenzt und ob wir diese Abgrenzung gut hinbekommen.
Genau. Ja, also das ist ja, wie gesagt, ein psychologisches Konstrukt und das unterteilt sich in zwei Unterteile. Einmal das perfektionistische Streben, wo wir auch schon so ein bisschen bei der Selbstoptimierung wieder wären, und die perfektionistische Besorgnis. Und das ist eigentlich auch ein elementar wichtiger Teil. Und da fangen wir vielleicht mal wieder mit einem Zitat an.
Adrian hat ein Zitat mitgebracht.
Ja, es gibt viele gute Bücher dazu. Und zwar fangen wir einfach mal mit an, das Streben nach Perfektion ist zum kategorischen Imperativ des 21. Jahrhunderts geworden. Der Einzelne dagegen droht, sich in den Paradoxien der Perfektion zu verheddern. Weil er permanent seine Schwächen ausbügelt, kann er seine Stärken nicht ausspielen. Intelligent, topqualifiziert, gescheitert. So sehen viele Karrieren aus, noch ehe sie begonnen haben. Denn das Streben nach Perfektionierung ist im Kern eine Strategie zur Risikovermeidung. Anstatt aus Fehlern zu lernen, wollen wir erst gar keine machen und verpassen die Chance, uns weiterzuentwickeln. Ist eigentlich fast schon alles gesagt, wir können die Folge hier auch schon beenden.
Ich wollte gerade sagen, verdammt, wir haben schon alles gespoilert hier.
Genau, und vielleicht auch noch als kleine Vorausschau, was am Ende noch kommt. Wir werden natürlich auch euch vielleicht ein bisschen dabei helfen, eure eigenen perfektionistischen Tendenzen zu erkennen und geben euch auch gleich ein paar Tipps, wie ihr denen im Alltag begegnen könnt und euch euer Leben vielleicht ein bisschen leichter gestalten könnt.
Genau, weil wir wollen ja nicht nur psychologisches Hintergrundwissen vermitteln, sondern gewissermaßen auch was zur Anwendung an die Hand geben.
Genau, dass wir auch immer so ein bisschen noch einen Praxisbezug haben, sagt man so schön, ne?
Ja, okay. Jetzt haben wir es gerade ja schon erwähnt. Perfektionismus unterteilt sich ja so ein bisschen in das perfektionistische Streben und in die perfektionistische Besorgnis. Was heißt das denn jetzt? Was könnte denn perfektionistisches Streben meinen?
Ja, also das ist das Streben nach Vollkommenheit, ne? Also eigentlich ist das ja, definiert sich das eher so ein bisschen durch eine Fehlerabwesenheit. Also damit ist gemeint, die perfektionistische Einstellung immer das Beste zu geben, schneller, höher, weiter, besser. Und natürlich gerade im Bereich der individuellen Leistung, wo man Erfolge und Misserfolge sehr leicht sehen kann, im Sport, in der Arbeit vor allem oder auch bei anderen persönlichen Herausforderungen, spielt das eine wichtige Rolle, diese Dimension.
Das heißt, muss es auch irgendwie messbar sein, ne?
Denkt man ja. Da fragt man sich aber immer, wie jetzt wirklich ausgefeilte Perfektionisten ihren Perfektionismus oder ihr Ziel überhaupt messen oder wissen, ob sie das erreicht haben. An sich finde ich, ist das eigentlich keine schlechte Eigenschaft, weil es ja so ein bisschen dazu anleitet, das Beste aus sich rauszuholen. Mhm. Und ich denke, wenn man sich immer mal wieder mit einer gestrigen Version seiner selbst vergleicht, dann ist man wirklich auf einem guten Weg, auch die beste Version von sich selbst aus sich herauszuholen.
Also es hat auch so ein bisschen Motivationskomponente.
Ja, finde ich auch.
Also ich motiviere mich dadurch immer wieder neu,
genau,
überhaupt voranzukommen.
Richtig. Und es kann einen auch dazu verleiten, dass man einfach in gewissen Dingen wirklich besser wird. Mhm. Und dann ist natürlich die Grenze zu diesem dysfunktionalen Perfektionismus, über den wir heute sprechen wollen, hauptsächlich, ist fließend. Mhm. Wir haben in der Psychologie immer wieder Spektren und Dimensionen, auf denen die Dinge passieren. Und das Ganze ist nicht immer so leicht zu unterteilen. Das heißt, wir wollen uns heute so ein bisschen damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn Perfektionismus wirklich schädlich wird oder auch zu großen Belastungen führt. Mhm.
Genau. Und da liegt ja irgendwie auch so eine perfektionistische Besorgnis sehr nahe, ne?
Genau.
Wo man sagen könnte, ja, wenn ich jetzt ständig besorgt darüber bin, dass ich Dinge nicht perfekt mache, dann geht das schon eher in die Richtung der Dysfunktionalität.
Ja, denn diese Besorgnis definiert sich eben durch einen Zweifel an eigenen Leistungen, einen starken Zweifel an eigenen Leistungen. Man ist hochsensibel, in der Reaktion auf Fehler. Man hat Angst, vor anderen negativ bewertet zu werden. Also das drückt sich dann insgesamt in so einer übertriebenen Bemühung aus, Fehler zu vermeiden.
Also das heißt, ich bin extrem auf die Meinung anderer, extrem auf die Reaktion von anderen angewiesen,
ja,
und bin da, sage ich mal, ständig alert zu vermeiden oder zu schauen, wie,
genau,
gut ich ankomme oder wie gut meine Leistungen ankommen.
Ja. Und Angst spielt auch eine wichtige Rolle. Mhm. Angst vor der eigenen Fehlerhaftigkeit und vor allem vor dessen Sichtbarkeit anderen gegenüber.
Also, dass es andere bemerken dann tatsächlich.
Genau. Und dass sie dann vielleicht einem die Liebe entziehen oder die Anerkennung und sagen, oh Gott, das ist ja auch nur ein normaler Mensch, wie gewöhnlich.
Ja, oder auch fallen lassen.
Fallen lassen.
So dieses Gefühl der Nichtzugehörigkeit oder vielleicht auch einer Ausgrenzung dann letzten Endes.
Und das sind ja wirklich existenzielle Bedrohungen. Also sozial ausgeschlossen zu werden, ist, glaube ich, für Menschen eines der schlimmsten Sachen, die es gibt, allein zu sein.
Ja, das ist natürlich ein Grundbedürfnis aller Menschen, ist ja so dieses Grundbedürfnis nach Bindung, Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Und wenn das bedroht ist, wie du schon gesagt hast, dann wird es irgendwie existenziell. Also da geht es ja irgendwie an den Kern.
Ja, also Perfektionisten haben eigentlich, die fühlen sich, als wären sie ständig in der Bredouille, ständig in einer Art Drang und Pflicht, sich selber zu verteidigen, obwohl sie eigentlich gar nichts gemacht haben, ne?
Ja, die eigenen Fehler zu verteidigen oder zu verschleiern irgendwie, ne?
Ja, ja, das hemmt natürlich das Leben und hindert das auch, so das in seiner ganzen Fülle auszuleben und zu genießen, kann ich mir vorstellen.
Ja, und vielleicht auch so in so einer Fehlerhaftigkeit dann trotzdem in Ordnung damit zu sein.
Das wäre natürlich dann das, wo alle hin müssten und das wäre natürlich dann der Zustand, in dem man dieses Problem nicht hat, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, also insgesamt kann man sagen, Perfektionisten fühlen sich niemals gut genug und haben von vornherein schon einen sehr verminderten Selbstwert und versuchen das so ein bisschen als Ausgleich zu nutzen, indem sie alles perfekt machen.
Und ne, wenn ich jetzt so sehr stark auf die Rückmeldung oder auf die Bewertung von anderen angewiesen bin oder mir darüber Sorgen mache oder vielleicht auch darüber grüble, dann habe ich ja auch öfter solche Gedanken im Nachhinein, wie habe ich das auch wirklich richtig gemacht oder habe ich jetzt irgendwas falsch gesagt, hat da irgendwas noch gefehlt? Was, wenn das jetzt dumm war, was ich gesagt habe, ne? Oder habe ich wirklich an alles gedacht? Das war sicher nicht gut genug. Also die Liste ist ja endlos, sag ich mal.
Und das erzeugt natürlich einen wahnsinnigen Druck.
Ja.
Kennst du solche Gedanken von dir?
Ja, teilweise schon.
Ich kenne das vor allem, wenn ich E-Mails schreibe oder wenn ich texte. verfasse, dann merke ich manchmal, wie ich doch dann auch so ein bisschen eine perfektionistische Ader habe. Oder mir ist das jetzt auch in Vorbereitung dieser Folge erst so richtig aufgefallen. Aber
dass du auch ein kleiner Perfektionist bist?
In manchen Dingen vielleicht schon, weil also gerade was Rechtschreibung angeht, versuche ich schon, mich von meiner besten Seite zu präsentieren.
Mhm.
Obwohl ich auch anderen, wenn ich fehlerhafte Texte oder so lese, das nicht dann gleich irgendwie als Angriffsgrund nehme oder schlecht über diese Menschen denke. Aber ich habe schon irgendwie einen Anspruch an Texte, dass die möglichst fehlerfrei sind. Deswegen kontrolliere ich das schon nochmal so 2-3 Mal. Ich weiß nicht, ob das noch in der Norm ist.
Ich denke, das ist schon noch in der Norm.
Geht das noch?
Ich finde das jetzt gerade so spannend, dass du sagst, ja, das gibt es nicht in allen Bereichen. Ich finde, das ist ja auch immer so eine Frage von, will ich es wirklich in allen Lebensbereichen perfekt machen oder beschränkt sich das dann doch auf verschiedene Dinge, die mir wichtig sind? Also vielleicht hat das ja auch sowas, so eine sehr evaluative Komponente, also ich sage, die Bereiche oder so eine gewichtete Komponente, die Bereiche, die mir wichtig sind, da will ich es vielleicht eher perfekt machen und es gibt viele andere Bereiche, wo das mir eigentlich völlig egal ist.
Gut, dann mache ich mir da keine Sorgen, glaube ich. Okay, dann dysfunktionaler Perfektionismus, das ist vielleicht so ein Beispiel, wo das noch okay ist, wo man vielleicht einen hohen Anspruch hat und wo man vielleicht auch ein bisschen penibel ist, ne, und ein bisschen, ja, vielleicht auch etwas sehr genau. Aber wir wollen uns auch so ein bisschen den Perfektionismus anschauen, wo das wirklich in viele Bereiche überstrahlt und dann zu einer großen Belastung wird.
Ja, und wo eben dann letzten Endes auch ganz klar der Selbstwert dranhängt, ja, oder das Selbstwertgefühl von der eigenen Leistung, von der eigenen perfekten Leistung, sag ich mal, und der Anerkennung durch andere, dann letzten Endes irgendwie, wo das geformt wird dadurch, ne?
Ja, und das heißt ja eigentlich, dass man dann letztendlich extrinsisch motiviert ist, Dinge zu tun. Also es gibt ja so eine Unterteilung in der Motivationspsychologie zwischen intrinsischer Motivation, also eine, die von innen herauskommt, also ein inneres Brennen vielleicht, eine Leidenschaft auf gewisse Sachen und eben eine extrinsische, also zum Beispiel gute Noten in der Schule schreiben, weil es von einem erwartet wird, wenn man dann vielleicht Gummibärchen zu Hause bekommt.
Ja.
Und eigentlich sagt man ja, dass intrinsische Motivation länger anhält.
Ja, intrinsisch würde ja bedeuten, ich bin mir selbst genug und ich kenne so den Wert meiner Leistung oder meiner Arbeit. Aber wenn ich das jetzt extrinsisch diese Rückmeldung brauche, ist so die Frage, wann ist es genug, ne?
Ja.
Und dadurch entsteht ja eben dann auch so das Gefühl, es ist eben nie genug. Ja?
Das ist das Problem.
Weil es muss ja eigentlich, um es wirklich perfekt zu machen, müsste es ja allen Menschen gefallen, beispielsweise. Ne?
Was unmöglich ist.
Genau, was ja eigentlich unmöglich ist, aber so, ich glaube, so diese Motivation, die dahinter steckt, ist ja wirklich so, ich muss es irgendwie allen recht machen und es muss gut genug sein für alle oder für jeden, der irgendwie Ahnung davon hat.
Ja, das ist also, es ist schwierig, so mit so einem Standard zu leben. Da sagen wir schon, solche dysfunktionalen Perfektionisten haben sehr hohe persönliche Standards. Und was ich in der Literatur interessant fand, dass sie ein Ideal verwechseln mit einem Ziel.
Also sie haben, was meinst du damit?
Also sie haben ein Ideal vor sich, wie vielleicht alle Ideale vor uns haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, um uns zu orientieren. Aber das wirklich zu erreichen, ist fast unmöglich. Da wurde zum Beispiel das Beispiel gebracht, dass sich die Seefahrer früher am Polarstern orientiert haben. Aber keiner ist angekommen. Ne? Niemand ist da wirklich hingefahren. Das ist ein guter Orientierungspunkt, aber das ist eben kein Ziel. Sondern das Ziel ist eben dann das, was vielleicht dann auf dem Weg zum Polarstern liegt. Und darin ist auch so ein bisschen der Denkfehler des Perfektionisten zu finden, das Soll ist eben kein Muss, sondern das Soll ist ein Soll und das sollte man nicht verwechseln. Also Ideal und wirkliches Ziel. Genau, die zeichnen sich auch durch eine hohe Organisiertheit aus, also sind oft auch sehr gewissenhaft, aber haben teilweise eine sehr pathologische Ordnung.
Zum Beispiel? Das wäre so zum Beispiel Arbeit vor Familie oder
Workaholics. Okay, genau, also erst der Erfolg, das ist das Wichtigste, da ziehe ich mir die ganze Anerkennung raus und währenddessen vegetiert meine Familie so vor sich hin und kriegt vielleicht nicht genug Anerkennung und entwickelt dann seine eigenen Probleme. Oder dass eben auch Erfolg vielleicht wichtiger ist, als gute und gesunde Beziehungen zu führen. Genau. Was den Perfektionisten auch schwerfällt, ist Wichtiges und Unwichtiges zu unterscheiden, aber auch Dringendes und Wichtiges. Da gibt es, glaube ich, aus der Arbeitspsychologie auch verschiedene Modelle, wie man Arbeits- oder Aufgaben unterteilt in dringend und wichtig und sich dann Hierarchien erstellt, was man zuerst macht. Und da kommt Perfektionist noch schnell durcheinander.
Okay, ja.
Genau. Wir haben noch gefunden, eine hohe Sensibilität und eine Bewertungsängstlichkeit.
Das ist jetzt ja schon ein paar Mal angeklungen, ne?
Ja.
Diese Angst vor Bewertung oder Angst vor negativer Bewertung. Mhm. Das heißt, das könnte man fast beschreiben als ein Horror oder eine Panik vor potenziellen Fehlern, ja. Die Angst aufzufliegen, obwohl man ja eigentlich nichts verbrochen hat, ja, sozusagen. Damit verbunden ist natürlich auch die Kritik vor allem, ne? Oder das Infragestellen von anderen, das Infragestellen der eigenen Leistung von anderen. Und letzten Endes auch so eine Verdrängung eigener Defekte oder eigener Imperfektion.
Ja, also die ganzen Unvollkommenheiten, mit denen wir ja alle ausgestattet sind, zweifelsohne, die werden einfach ignoriert, verdrängt. Irgendwo kommt das ja her, also dass das scheinen in vielen Fällen wirklich solche irrationalen inneren Dogmen zu sein, die man vielleicht mal auch so als Kind aufgeschnappt hat zum Beispiel und die dann auch dessen man sich nicht bewusst ist. Also sie passieren im Hintergrund, man macht, man tut, man versucht dann ein gewisses Ziel oder ein Ideal zu erreichen und man selbst ist sich das eigentlich gar nicht so bewusst, was man eigentlich macht. Ne?
Ja, das ist oftmals, kann das ja auch wie so eine Art Anteil sein. Ja, manchmal benennt man das in der Therapie auch als einen inneren Antreiber, der dann sagt, du musst es aber perfekt machen, sonst wirst du von anderen nicht geliebt oder sonst wirst du nicht anerkannt.
Demgegenüber steht dann immer der liebevolle Begleiter, ne?
Muss nicht immer sein, aber den könnte man etablieren, Das ist dann so ein anderer Anteil, den man versucht zu stärken. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Ja, genau. Also Schuldgefühle sind auch ein großer Teil des Ganzen. Also teilweise fühlt man sich schon im Voraus schuldig für etwas, was man ja nicht getan hat, diese Angst aufzufliegen, was uns immer wieder auch begegnet ist.
Wenn man sich vielleicht nicht genug angestrengt hat.
Ja. So, wann ist genug, ist dann natürlich die andere Frage. Und natürlich wie immer, und das haben wir auch schon beim Thema Selbstwert besprochen, dieses ganze Konstrukt wird aufrechterhalten durch permanente Vergleiche.
Ja.
Und das ist natürlich heute auch, wie wir auch schon, ich glaube sogar in der Digitalisierungsfolge thematisiert haben, wie einfach es heutzutage ist, sich zu vergleichen. Das kann man aus dem Bett heraus tausendfach machen innerhalb von einer Stunde. Gar kein Problem.
Also es reicht nicht, selber Erfolg zu haben, sondern ich muss eigentlich immer besser sein als jemand anderes.
Genau. Ja, da gibt es dieses schöne Zitat von David Merrick. Es reicht mir nicht, Erfolg zu haben, andere sollen scheitern. Das war ein Broadway-Mogul der 60er Jahre, hat euch so auch im Jahr 68 ziemlich groß abgeräumt in der Szene.
Die anderen sollen am besten versagen, nur dann ist mein eigener Erfolg was wert.
Und das sieht man auch in verschiedensten Experimenten. Es gibt so eine berühmte Harvard-Studie, da haben sie Leute gefragt, würdest du lieber $50.000 Gehalt bekommen, während andere 25 verdienen? Oder würdest du lieber 100 verdienen, aber alle anderen verdienen 200?
Ja.
Das heißt, die Menschen verzichten auf die Hälfte ihres Gehalts, nur damit sie besser im Vergleich zu anderen dastehen.
Okay, also die erste Variante, die Version 1, die Option 1 wurde mehr gewählt.
Ja. Vielleicht auch einfach, man hätte dann einen höheren Lebensstandard, aber man könnte wahrscheinlich nicht damit leben, dass andere einfach doppelt so viel haben.
Ja, also das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, das ist
das suggeriert ja auch so eine Überlegenheit, ne?
Genau, da würde jetzt wahrscheinlich der Adler kommen und sagen, das ist ein Überlegenheitskomplex.
Okay.
Also vielleicht auch so eine Form von Selbstschutz, man sonnt sich in der eigenen Überlegenheit.
Und das ist wiederum dieser soziale Vergleich dann letzten Endes auch nach unten. Also mir geht es ja eigentlich immer besser, wenn ich mich nach unten vergleiche, anstatt nach oben.
Ja, stimmt. Das ist schon interessant, dass die Leute dann anhand so einer Frage sofort so eine Intuition haben, womit man vielleicht glücklicher wird. Ne? Obwohl natürlich 50.000 Gehalt oder 100.000 Gehalt wäre eigentlich schon eindeutig. Da würde ich wahrscheinlich eher die 100.000 nehmen. Ne?
Jetzt würdest du das nehmen.
Ja.
Jetzt, wo du das Ergebnis kennst. Ja.
Stimmt, ich wäre wahrscheinlich genauso drauf eingefallen.
Wer weiß. Wahrscheinlich schon. Wir beide wahrscheinlich.
Ja, ich glaube auch. Letztendlich zusammengefasst sind Perfektionisten eigentlich in so einem ständigen Teufelskreis. Die haben Angst. Ja. Dieses Angst führt zu einem Sicherheitsbestreben. Sie bauen sich also praktisch ein schützendes Konstrukt um sich herum auf. Und dieses Sicherheitsstreben führt dazu, dass man dann noch mehr Angst hat, Und das führt wiederum zu noch mehr Sicherheitsstreben. Das heißt, man isoliert sich irgendwann komplett vor seinen eigenen Defekten und Schwächen und Unvollkommenheiten.
Also ich hatte mal so ein, in einem Seminar hatte einer meiner Dozenten das einmal ganz gut erklärt und meinte, dass eigentlich der Perfektionismus so die größtmögliche Vermeidungsstrategie ist, die es gibt. Ja. Und dadurch, dass ich mich eben so anstrenge und versuche, alles perfekt zu machen, ist es ja eigentlich ein Sicherheitsverhalten. Ja. Mhm. Und was ich damit aber vermeide, ist ja unangenehme Reaktionen oder unangenehme Rückmeldungen, die dann wiederum aversive Gefühle, aversive Emotionen in mir auslösen. Und was ich persönlich dazu denke, ist, dass es ja dann im Prinzip ja auch eigentlich viel mehr nochmal mehr um so eine dysfunktionale Emotionsregulation geht. Mhm. Ne? Also kann ich mit solchen unangenehmen Emotionen umgehen? Weiß ich, was ich mit denen machen kann? Ja, kann ich die aushalten oder kann ich das eben nicht? Ja. Ja? Und das ist ja das, was auch so diesen Teufelskreis, den du gerade beschrieben hast, aufrecht erhält.
Ja. Ja. Ja,
und sich dann gegenseitig verstärkt oder so diese Angst oder diese Erwartungsangst davor, enttarnt zu werden mit meinen Fehlern, mit meinen Leistungsdefiziten, immer größer macht.
Mhm. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht so richtig Angst vor der Bewertung anderer, sondern vor den Gefühlen, die diese Bewertung in einem selber verursachen.
Ja, das behaupte ich jetzt einfach so
frech.
Ja,
finde ich gut. Das ist auf jeden Fall richtig nochmal um die Ecke gedacht. Ja,
ja, und dazu haben wir auch ein ganz beliebtes oder sehr bekanntes Syndrom gefunden, nämlich das Hochstapler-Syndrom, auch bekannt unter Imposter-Syndrom. Und das, finde ich, beschreibt das ganz gut. Also es ist jetzt nichts Kodiertes oder keine kodierte Symptomatik, aber es ist auch ein psychologisches Phänomen, das eben beschreibt, so dass ich einfach wahnsinnige Angst davor habe, dass irgendjemand mich als Hochstaplerin quasi enttarnen könnte, also dass ich im Grunde ja eigentlich nichts kann und mich deshalb noch mal mehr anstrengen muss, ja, und deshalb noch perfekter die Dinge machen muss, weil ich unter massivsten Selbstzweifeln leide hinsichtlich meiner eigenen Fähigkeiten, meiner Leistungen und auch da davon ausgehe, dass eigentlich meine persönlichen Erfolge nicht so sehr von meinen Leistungen oder meinen Eigenschaften abhängen oder meiner Anstrengung, sondern vielmehr irgendwie von außen bedingt sind, durch Zufall, Glück gehabt, genau. Ne? Sowas.
Ja, interessant. Da fragt man sich, was willst du sagen?
Vielleicht kennt das ja auch der eine oder die andere unter euch. So, also so gewisse Züge habe ich davon schon auch.
Okay, willst du das näher ausführen?
Nee, eigentlich nicht.
Auch gut. Da fragt man sich ja schon so ein bisschen, wo kommen diese Sachen denn her? Das ist auch noch Gegenstand der Forschung, aber wir können zumindest schon mal so viel sagen, dass Perfektionismus nicht angeboren ist. Mhm. Also es entwickelt sich durch die Umwelt, durch die Erlebnisse in der Kindheit, durch die individuellen Lernerfahrungen, die man eben macht, vielleicht auch durch die Sehnsucht nach Anerkennung, die man entwickelt als Kind, wenn man vielleicht nicht genug davon abbekommt. Ja. Und es gibt eben psychologische Faktoren oder Persönlichkeitsdimensionen, Neurotizismus, das ist so eine Art Verletzlichkeit oder auch die Gewissenhaftigkeit, die mit dem Konstrukt Perfektionismus zusammenhängen. Und die sind zu 50% genetisch determiniert. Also das sind Persönlichkeitseigenschaften, die dann auch von Eltern auf Kind übertragen werden. Mhm. Also es kann schon eine gewisse Neigung angeboren sein.
Aber es muss eben nicht sein, dass sich das dann auch ausbildet. Ne? Das ist eben abhängig von gewissen Umweltfaktoren, Lernfaktoren und so weiter.
Ja, gerade natürlich auch wahrscheinlich, wie die Erziehung und das Verhalten der Eltern aussahen, wie viel Wärme und Akzeptanz einem geschenkt wurde. Ich denke, wenn man viel Wärme und Akzeptanz erfährt, dann kann man die vielleicht auch für sich selber aufbringen.
Ja.
In einem gewissen Abschnitt des Lebens.
Ja, oder wenn man gut durch die Eltern oder durch Gleichaltrige verstärkt wird, ne, und vielleicht nicht zu hohe Standards gesetzt werden, dann entwickelt sich natürlich vielleicht kein dysfunktionaler Perfektionismus.
Ja. Es gibt jetzt klinische Studien, die dieses Konstrukt immer wieder mit Störungsbildern in Verbindung bringen. Also es gibt da Zusammenhänge, zum Beispiel mit Alkoholismus, Anorexia nervosa, also der Magersucht, Bulimia nervosa, die Bulimie, Depression, Angst- und Zwangsstörung, sexuelle Funktionsstörung und auch Suizidgedanken.
Der Zusammenhang zwischen Perfektionismus und der Ausbildung oder der Ausprägung dieser Störung, der wird eben vermittelt durch dieses innere Arousal oder diesen inneren erhöhten Distress, kann man auch sagen. Mhm. Ja, also wenn ich innerlich eher gestresst bin, dadurch, dass ich eben zum Perfektionismus neige, begünstigt das natürlich auch gewisse psychische Krankheiten. Ja? Ja, das hängt dann auch eben mit einem Denkstil zusammen. Das kann mit den inneren Antreibern zusammenhängen, die wir ja schon genannt haben, ne? Die das natürlich vereinfachen.
Vielleicht noch einen kleinen Hintergrund zu Distress, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Stress unterteilt man auch so in zwei. Die Psychologen, die müssen immer alles kategorisieren und unterteilen. Also Stress ist Eustress und Distress. Eustress ist so dieser positive, antreibende, animierende Stress. Und der Distress ist schon dieser belastende und teilweise auch etwas wirrmachende Stress, der im Nachhinein also keine guten Ergebnisse erzielt.
Yeah.
Das heißt, dieser Stress ist es dann vielleicht auch, dass die Leute krank macht, ne?
Genau, und es gibt sehr, also dieser Distress ist bei vielen psychischen Erkrankungen eben ein Faktor, der den Zusammenhang vermittelt sozusagen.
Genau, und was einen dann so ein bisschen vor solchen Störungen auch bewahrt, ist eine ausgeprägte Gewissenhaftigkeit,
die wir eben schon angesprochen haben. Persönlichkeitsfaktor, der Big Five.
Der Big Five. nicht die Tiere in Afrika, sondern die Persönlichkeits, die gibt es nämlich auch. Genau, das heißt, wenn man eine hohe Ausprägung an Gewissenhaftigkeit innehat, dann schafft man es durch gewisse Coping-Strategien, sich mit diesem Distress dem besser entgegenzutreten. Ne?
Ja, genau. Also genau. Das Stresserleben wird dadurch reduziert, wenn ich schon gewisse Strategien habe, ne, um mit einem Stress umzugehen, was wiederum die allgemeine Befindlichkeit verbessert und damit dann wiederum auch so eine Anfälligkeit für psychische Störungen senkt.
Genau, man kann also eigentlich sagen, die Gewissenhaftigkeit ist so der bessere große Bruder des Perfektionismus, ne? Das ist so das kleine Arschloch.
Okay, das ist so der moderierende Effekt. Also hat eigentlich ist der große Aufpasser.
Der große Aufpasser, genau.
Okay.
Also ist es vielleicht gut, auch was von dem zu haben. Gewissenhaftigkeit ist wichtig.
Ja, und da geht es dann vielleicht auch darum, ne, wenn wir das jetzt weiterdenken, so in der Therapie, geht es vielleicht auch darum, erstmal gute Coping-Strategien für Stress zu entwickeln.
Immer wichtig, immer gut.
Nicht gerade nur auch bei Perfektionismus.
Ja, das ist definitiv. Stress macht krank, ohne Frage. Und vor allem sieht man auch, dass jetzt noch so ein etwas älteres Modell, Jörg-Stotzen-Gesetz, dass eben die kognitive Leistungsfähigkeit abhängt von dem allgemeinen nervösen Erregungsniveau. Das nennt man Arousal, also das ist so eine Komponente, die auch den Stress beschreibt. Und die verläuft umgedreht U-förmig. Das heißt, wenn das ganz niedrig ist, dieses Erregungsniveau, hat man schlechte Leistung und oder kognitive Leistungsfähigkeit. Und wenn das Arousal sehr hoch ist, dann ist das auch schlecht. Das heißt, man sollte sich irgendwo in der Mitte bewegen.
Genau, dieses Jörg-Stotzen-Gesetz wurde auch auf viele andere Bereiche noch angewendet. Kann man nochmal nachschlagen, für was das noch gilt. Das ist ganz spannend. Es ist in vielen Bereichen anwendbar. Und im Prinzip geht es ja auch darum, ne, so dieses dysfunktionale oder fast schon neurotische Perfektionsstreben eher umzuwandeln in was Gesundes. Ja, also beim Jörg-Stotzen-Gesetz wäre das dann so in, so mittig angelehnt, würde ich sagen.
Ja, ja.
Eben sich dann auch nicht durch diesen dysfunktionalen Perfektionismus irgendwie, so fremd zu bestimmen.
Genau.
Zu lassen.
Da sind wir wieder bei der extrinsischen Motivation, ne? Vielleicht fehlt es an der Aufgabe im Leben auch, die intrinsisch, die aus dem Inneren herauskommt und die man mit aller Liebe und Passion vollführt und eben dann nicht mehr in diesem Hamsterrad steckt, wo man die Anerkennung anderer irgendwie darum bittet oder die erbettelt.
Ja, und die Frage ist ja auch, ist Perfektionismus dann eigentlich eher so eine pathologische, fremdbestimmte Gewissenhaftigkeit?
Ja, genau, das könnte man sicherlich so beschreiben, ja. Finde ich gut. Ja. Ja, wir sind ja auch hier immer wieder bekannt für unsere gesellschaftlichen Debatten und wir versuchen dann immer auch von dem Individuum in das Kollektiv überzuspringen. Und wir konnten natürlich jetzt auch nicht anders, als uns zu fragen, okay, in welchem gesellschaftlichen Kontext tritt das Ganze auf? Wie gibt es da vielleicht, ist das jetzt vielleicht auch mehr geworden, Perfektionismus insgesamt?
Ja.
Uns ist natürlich aufgefallen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die irgendwie schon perfektionistisch ist. Also es ist eine Leistungsgesellschaft, in der Leistung zählt. Und ja, die vor allem auch im öffentlichen Leben oftmals sich selber keine Fehler eingestehen mag.
Ja.
Die Politik ist natürlich auch immer da so ein bisschen ein Ideal oder ein Vorbild. Und es kommt wirklich sehr selten vor, dass in der Politik Leute sagen, du, mir ist da wirklich ein großer Haufen Scheiße passiert.
Fehler einzugestehen.
Ja, also die Einführung von Hartz IV war jetzt nicht besonders hilfreich für die ganzen sozial Schwachen zum Beispiel. Das sieht man wenig.
Mhm.
Das heißt, wir sind schon gesellschaftlich von so einem gewissen krankhaften Leistungsdenken einfach verfolgt. Das heißt, es zählt eigentlich nur das Tadellose, das Bewundernswerte, das Außergewöhnliche.
Mhm.
Und niemand will Mittelmaß sein. Ne? Sind wir auch ehrlich, auch wir wollen wahrscheinlich kein Mittelmaß sein. Da.
Was? Ich fühle mich im Mittelmaß eigentlich ganz wohl.
Aber schon eher oberes Mittelmaß, oder?
Das habe ich jetzt noch nicht so ganz genau überlegt, aber.
Das können wir uns nochmal überlegen, wie weit das hier mit dem Podcast noch geht.
Stimmt.
Genau, und es gibt eben solche verinnerlichten Glaubenssätze, zum Beispiel, dass Erwerbstätigkeit, Leistung, dass das gleichzusetzen ist und nur Leistung ist Existenzberechtigung. Und daraus folgt dann irgendwann vorschnell so auch, nur Erwerbstätigkeit ist Existenzberechtigung.
Das hat ja auch viel mit Sozialisation zu tun, ne? Oder was du so benennst, ist, wenn das irgendwie in der Politik vorgelebt wird. Im Prinzip ist es ja auch so in gewisser Weise ein Modelllernen, ja, also das, was ich eben am Modell sehe, das muss ich dann auch umsetzen oder bin ich eher versucht umzusetzen.
Und man denkt natürlich so, das, was die Leute, die im öffentlichen Diskurs eine Meinung haben oder eine Stimme haben, wenn die das so machen, dann wird das doch gar nicht so dumm sein. Also wenn ich da auch mal hin möchte vielleicht und ich auch mal irgendwie in irgend so ein Mikrofon reinplappern kann, dann ist das vielleicht eine ganz gute Strategie.
Das eine gute Strategie und ich glaube letzten Endes ja auch, ist es ja auch, wovon jemand profitiert, wenn wir uns alle genauso verhalten.
Definitiv, das ist, das ist die große Frage. Wer profitiert eigentlich von diesem Streben nach Perfektion, weil wir tun es offensichtlich nicht. Und auch da gibt es natürlich Anbieter und eine ganze Industrie, die genau diese Schwäche eigentlich sich zunutze macht. Da denke ich zum Beispiel an diese ganzen privaten Bildungsanbietern.
Das heißt aber, du meinst, ne, da sind wir jetzt schon wieder so ein bisschen in der Ecke der Kapitalismuskritik. Weil im Prinzip könnte man sagen, wer profitiert davon, ist ja eigentlich die Wirtschaft oder der Kapitalismus?
Nein, der Kapitalismus selber ist ja keine Einheit, die irgendwie ein Konto hat oder die dann irgendwie Geld bekommt. Aber es sind natürlich Teile in diesem System, die daraus
das kapitalistische dann, System, so könnte man es vielleicht
sagen. Aber in dem Fall sind es natürlich dann Bildungsanbieter, die
in diesem kapitalistischen System operieren.
Ja, das ist jetzt das ja. Das, okay, du willst noch mal ein bisschen rauszoomen. Okay, ich verstehe.
Okay, nee, mach ruhig weiter.
Okay, jetzt werden wir wieder ein bisschen reinzoomen. Okay. Also diese ganze perfektionistische Leitkultur hat ja auch zur Folge, dass wir uns wahnsinnig viele Ratgeberliteratur kaufen. Das ist so eins der wichtigsten Bereiche in der Literatur. 14% des Gesamtumsatzes, das ist eigentlich relativ viel, wenn man sich überlegt, es gibt noch Belletristik und Sachbücher und so weiter.
Mhm. Das ist schon recht viel, ne?
Ja, dann gibt es diese ganzen selbsternannten Glücksexperten, da sind wir schon wieder so ein bisschen auf der Selbstoptimierungsschiene.
Genau, das hatten wir auch benannt in unserer Folge zur Selbstoptimierung, ne? Mit vielen Workshops, Coachings.
Hol das Beste aus dir raus.
Live your best life, live your best self.
Ja, da sind wir wieder bei dem Jeder ist seines Glückes Schmieds, ne? Das ist so die philosophische Grundlage des Ganzen. Also diese Denke, dass man eigentlich alles kann, alles ist möglich und nur du bist schuld, wenn du es nicht schaffst. Und vielleicht bist du auch ein bisschen faul. Und dann fragt man sich schon manchmal so, wenn man auch gerade in Berlin über die Straßen läuft und so manche Menschen trifft, ob das wirklich alles deren Schuld ist, dass es denen einfach offensichtlich nicht gut geht und die keine Wohnung haben, keine Arbeit haben, arm sind.
Ja.
ja, schwieriges Narrativ, finde ich. Genau, also wer profitiert noch von diesem innigen Wunsch, perfekt zu sein?
Das sind natürlich auch die Unternehmen, für die wir uns im Studium perfekt aufstellen oder dann auch nach dem Studium, für die wir dann nach dem Studium arbeiten.
Genau, und dann arbeiten wir für die, dann kriegen wir wieder Geld und dann geben wir das ja wieder irgendwo aus. Das heißt, da bist du dann wieder mit deiner Kapitalismuskritik, das heißt, aus dieser perfektionistischen Besorgnis wird letztendlich auch Geld generiert, was wiederum in irgendwelche Taschen fließt, ne? So wie das immer ist.
Ja.
Genau, und dann natürlich diese ganzen Branchen, die so unseren Wunsch nach einem besonderen und ethisch guten Leben nutzen und uns auch alles sehr, sehr individualisiert verkaufen. Also alles kann so auf unsere perfekten Bedürfnisse oder auf unsere Bedürfnisse perfekt abgestimmt werden, ne? Genau, das ist so ein bisschen auch diese Philosophie des unternehmerischen Selbst. Früher hatten wir immer die Ich-AG, ne? Also du bist das Unternehmen, du musst es nur richtig führen, kann nicht so schwer sein, ja.
Aber auch, ne, jetzt nicht nur bezogen auf bestimmte Leistung oder Arbeit, es geht ja schon auch um eine gewisse Ästhetik oder um einen Körperkult, ja, also gerade so dieses, ich habe das jetzt häufig immer wieder gehört, so dieser Fitness-Lifestyle, ja, auch wie halte ich meinen Körper lange fit und wie wird der eigentlich perfekt, ja.
Ja, ja, das ist natürlich, das geht dann, das ist nochmal so eine ganz eigene Thematik, ne. Da muss ich jetzt schon wieder irgendwie an Leute denken, die unendlich lang leben wollen, so Transhumanisten, die vielleicht auch irgendwann sich dann mit einer Maschine irgendwie verbinden und dann vielleicht das ewige Leben, was ja auch in der Bibel ganz groß angekündigt wird, vielleicht irgendwann auch erreichen. Aber jetzt driften wir noch mehr ab. Also dieser perfektionistische Körperkult, dieses, wir bewahren unsere perfekte Hülle, wir spritzen uns Botox, wir lassen uns die Lippen aufspritzen.
Das hat ja auch was damit zu tun, ne? Also da würde ich jetzt eher denken, ne? Wie sind so die perfekten Maße auch? Wie sieht irgendwie so ein, wenn du jetzt auch Schönheits-OPs ansprichst, wie gleichmäßig ist mein Gesicht, ne?
Symmetrie,
sind
ja.
Sind irgendwie die Gesichtshälften perfekt oder eben auch nicht?
Ja.
Eher nicht bei den meisten Menschen, ja. Nee. Und das zielt ja da auch so ein bisschen drauf ab.
Genau. Ja, also das ist, da könnten wir jetzt uns wahrscheinlich auch stundenlang über Implantate unterhalten und die psychologischen Funktionen und auch die Gefahren davon, weil ich glaube, wenn man diese Imperfektion verspürt und auch diesen Drang und diesen Willen, äußerlich perfekt zu erscheinen und man dann aber zum Chirurgen geht und nicht zum Therapeuten, dann ist das wahrscheinlich ein Problem, was sich nie so richtig lösen wird und irgendwann sieht man aus wie Dolly Buster.
Ne? Okay, wow. Ja, ich finde, Stichwort Imperfektion ist ja schon was, wo ich ganz gerne so ein bisschen überleiten würde, auch in die Therapie, um zu gucken, muss es denn wirklich, sagen wir mal, jetzt eine Schönheits-OP sein oder nicht? Kann das Ganze nicht auch tatsächlich in der Therapie behandelt werden oder ein guter Umgang damit gefunden werden? Und da finde ich eben, wie schon gesagt, so dieses Stichwort Imperfektion ganz, ganz gut als Einstieg, weil es natürlich vor allem darum gehen wird, so eine gewisse Fehlertoleranz aufzubauen.
Ja.
Ja? Also wie gut bin ich denn oder welche Coping-Strategien kann ich mir denn erarbeiten, um auch mit Fehlern umgehen zu lernen, lernen zu können.
Ja. Ja? Und diese einfach zu akzeptieren, ne? Dass sie Teil des Lebens sind und dass sie vielleicht auch was Gutes haben hinterher.
Ja, also ein weiterer wichtiger Punkt ist dabei auch so eine gewisse Selbstakzeptanz. Das umfasst ja eigentlich, dass ich mich selbst akzeptieren kann mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schwächen und dass es auch in Ordnung ist, ja. So diese eigene Durchschnittlichkeit oder die Gewöhnlichkeit vielleicht auch so ein bisschen zu feiern, ja. Das finde ich immer ganz, ganz toll eigentlich und versuche das meinen Patientinnen auch zu vermitteln. Oder das sogenannte umgekehrte Pfadfinderprinzip, das kann man auch gut verknüpfen mit der Fehlertoleranz. Ja, also dass man, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, das Pfadfinderprinzip.
Ich kenn's nicht.
Das heißt ja eigentlich, oder dieser Slogan, nach dem die Pfadfinder handeln, ist eigentlich jeden Tag eine gute Tat zu tun. Mhm. Ja, und wenn wir das jetzt einmal umdrehen, dann würde das ja heißen, jeden Tag eine schlechte Tat. Ja. Oder umgemünzt auf eine Fehlertoleranz hieße das, ich versuche mal jeden Tag einen kleinen Fehler einzubauen, mhm, und beobachte dann, was eigentlich passiert oder wie andere Menschen darauf reagieren. Passiert da überhaupt was? Ja, oder passiert da vielleicht gar nichts?
Einfach um zu lernen, dass höchstwahrscheinlich gar nichts passiert, ne?
Ja, höchstwahrscheinlich nicht.
Oder einen andere Leute sogar sympathisch finden aufgrund dieser ganzen Menschlichkeit, die man da präsentiert.
Ja, und gleichzeitig kann man natürlich auch immer, ist auch sehr beliebt, einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Was passiert denn wirklich, wenn ich jetzt hier wenn ich hier einen Tippfehler reinmache in meine E-Mail oder wenn in meiner Signatur irgendwas falsch steht. Ja, wie wäre das denn, wenn ich das bei jemand anderem beobachten würde? Wie nehme ich das wahr bei anderen?
Mhm. Ja, würde man wahrscheinlich schnell drauf kommen, dass das alles gar nicht so ein großes Thema ist, ne?
Ja.
Und dann so als Expositionsübung vielleicht mal selber einen Fehler in eine E-Mail einbauen, vielleicht ganz bewusst.
Ja, im Prinzip, ne, weil wir vorhin ja auch von diesem Teufelskreis der Angst gesprochen haben, im Prinzip ist es ja so diese Vermeidung, die aufgehoben werden muss, und im Prinzip muss ich mich dem auch exponieren, ja, also wirklich einen Fehler machen, auch ganz bewusst einen Fehler machen und dann die Angst, also diese sehr aversive Emotion aushalten und dann eben auch die Erfahrung machen, dass das auch wieder weggeht oder eben, dass die Bewertung durch andere gar nicht so schlimm ausfällt, wie ich mir das ausgemalt habe.
Und so kriegt man seine Freiheit zurück.
Ja. Unbedingt, ja. Damit stelle ich ja eigentlich auch wieder so eine innere Freiheit her, ja. Also mich frei entscheiden zu können, will ich diesem Perfektionismusstreben nachgehen oder eben auch nicht, ne? Ja. Es kann ja durchaus sein, dass es gewisse Bereiche oder Situationen gibt, wo das eben schon sehr viel Sinn macht, jetzt auch perfekt zu arbeiten, eine perfekte Leistung abzugeben. Aber es mag vielleicht auch in anderen Bereichen nicht so sehr sinnvoll sein. Und ganz häufig kriegt man da auch als Therapeut oder als Therapeutin guten Fuß in die Tür, indem man gar nicht unbedingt fragt, ja, könnten Sie jetzt vielleicht hier irgendwie auch mal eher so 80-20 anwenden, die 80-20-Regel, sondern man kriegt die Patientin eher damit, indem man fragt, naja, lohnt sich denn die Anstrengung hier? Oder lohnt sich die vielleicht eher nicht? Mhm. Ja? Weil meist ist es so, wenn ich dann frage, naja, was wäre denn, wenn Sie jetzt nur 80% geben würden? Naja, dann würde sich's danach eben trotzdem nicht gut anfühlen, weil ich habe mich ja nicht genügend angestrengt, das war nicht genug. Ja, aber wenn ich dann mit der Anstrengung komme, dann regt das vielleicht eher was an, zu sagen, okay, ja, vielleicht strenge ich mich mal nicht so sehr an.
Damit es effizient dann, was bleibt, passiert. Ne?
Ja.
Ja, damit kriegt man sie dann wieder, die Perfektionisten.
Weil ich kann mich ja vielleicht auch weniger anstrengen und es ist am Ende trotzdem perfekt.
Ja.
Ja, sozusagen. Ja, oder gut genug.
Genau.
Ja.
Ja, also das macht man in der Therapie. Wenn
das
man
ist
jetzt,
nur ein kleiner Ausschnitt
kleiner,
davon.
Es ist alles geheim. Wird nicht verraten. Wenn jetzt natürlich dieses ganze Thema noch nicht so extrem ausgeprägt ist, dass man gleich zum Therapeuten geht, vielleicht noch so ein paar Tipps für den Alltag. Ich denke, wahrscheinlich fangt ihr auch schon an, die ein oder andere perfektionistische Tendenz in euch zu entdecken. was kann man machen? So. Wir haben zum Beispiel uns überlegt, es gibt so eine Technik aus der Verhaltenstherapie, das heißt die Realitätsprüfung. Und man kann also solche perfektionistischen Gedanken aufschreiben, dann verlieren sie einmal schon so ein bisschen Macht. Sie werden also zu Wörtern auf einem Zettel. Ja. Und dann.
Da findet schon eine erste Distanzierung statt.
Genau, man distanziert sich. Und dann kann man eben aus so einer ganz erhabenen Perspektive einmal diesen Gedanken ein paar Alternativen gegenüberstellen und kann sich dann auch vielleicht überlegen, was spricht jetzt eigentlich dafür? Ich muss perfekt sein, zum Beispiel. Oder gibt es vielleicht auch da jemand, der da widerspricht und sagt, es gibt manche Bereiche, da sehe ich das nicht so. Und man versucht eben mit diesen gedanklichen Alternativen diese Alleinherrschaft dieses perfektionistischen Gedankens in Frage zu stellen und also eine richtige Opposition aufzubauen. Ne? So ein bisschen wie im Parlament, da reden auch immer alle durcheinander. und wenn man das aufschreibt und auf Zettelchen klebt und dann vielleicht auch sich irgendwie schön hinhängt an den Kühlschrank oder so, dann kann man vielleicht auch schon mal diesen Gedankenprozess ja, visualisieren, man sieht den dann und man sieht vor allem als erstes, dieser perfektionistische Gedanke steht nicht allein, er hat Konkurrenz und er hat nicht allein die Macht. Das ist etwas, was schon mal hilft.
Ja, und vielleicht auch die Frage, ne, wie hilfreich ist der Gedanke wirklich?
Ja, das ist sowieso immer eine Frage, die man sich stellen sollte. Natürlich gehört auch so ein bisschen der Hintergrund dazu, wir sind nicht unsere Gedanken. Ne, Gedanken kommen und gehen, die sind frei, die gehören keinem, die schwirren so im Raum herum. Ich weiß nicht, ob das metaphysisch richtig ausgedrückt ist, aber sie sind nicht Teil von uns oder zumindest kein permanenter Teil, sondern wenn dann temporärer.
Also ich habe diese Gedanken, ich bin nicht diese Gedanken.
Genau, also erstmal diese Distanzierung hinkriegen.
Ja.
Dann muss man natürlich irgendwie versuchen, dieses schlechte Gewissen hinter sich zu lassen. Das geht auch so ein bisschen einher damit, sanft zu sich zu sein, sich selber lieb zu haben, diesen liebevolle Begleiter, den wir eben schon mal angesprochen hatten, rauszuholen.
Auch nachsichtig mit sich zu sein. Ne? Ich finde, gerade bei Fehlern macht das Sinn, wirklich auch nachsichtig mit sich zu sein und zu sagen, naja, was sagt das denn jetzt über mich aus?
Genau.
Wenn ich hier einen Fehler gemacht habe, was bedeutet das denn? Bedeutet es, dass ich dann ein schlechter Mensch bin? Bedeutet es, dass ich weniger wertvoll bin als andere?
Richtig, weil Fehler haben ja einerseits natürlich so eine kränkende Komponente, andererseits auch eine ganz lehrreiche. Und so würde man praktisch durch diese kränkende Komponente nicht negativ beeinflusst werden und gleichzeitig diese ganzen Potenziale, die so ein Fehler ja in sich birgt, rausholen, nutzen und dann eben wirklich vielleicht in gewissen Dingen besser werden. Also man könnte wahrscheinlich den Perfektionismus noch besser nachverfolgen, indem man eben nicht perfektionistisch ist. Genau. Resultieren soll natürlich so eine gewisse Selbstakzeptanz.
Und eben auch so dieses Prinzip der Menschlichkeit, also zeigen, dass man ein Mensch ist und dass Menschen Fehler machen und dass das ja irgendwie auch dazugehört und dass das vielleicht auch gerade das irgendwie sympathisch macht und nahbar macht, ja. Also so überhaupt in Kontakt zu kommen mit jemand bedeutet ja auch häufig, sich irgendwie verletzlich zu zeigen, ja.
Na klar.
Mit all seinen Fehlern.
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Genau, und auch eben so ein bisschen das Hintergrundwissen nochmal, Perfektion hat eben kein erreichbares Ziel. Es ist total abstrakt, es zeichnet sich durch eine fiktive Abwesenheit von Fehlern aus. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und natürlich sollte man sich erreichbare Ziele setzen, also diesem Stress, der dann aufkommt, Grenzen zu setzen. Und natürlich ist es auch so, dass man durch diesen gemäßigten Umgang mit sich selber auch viel mehr Qualitäten in sich abrufen kann. Also man wird produktiver, man wird auch wahrscheinlich erfolgreicher, man lebt gesünder, die Qualität der Beziehung erhöht sich wahrscheinlich. Auch wenn man zum Beispiel mit einem Partner über eigene Fehler spricht, ne? Ich glaube, das ist immer gut. Vielleicht nicht nur, aber hin und wieder mal macht das, glaube ich, einen guten Eindruck, egal in welche Richtung.
Auch hier das richtige Maß oder der richtige Zeitpunkt, sage ich mal.
Ja. Ja, da fällt mir ein, in der Recherche bin ich auf ein Fallbeispiel gekommen, wo ein Mann immer nach Hause kommt und der hat so eine Art Beichtzwang. Der hat dann seiner Frau immer gesagt, du, ich hab da heute einer anderen Frau hinterher geguckt. Und dann habe ich noch mit meiner Sekretärin, ja, wir haben schon fast geflirtet. Und der konnte nicht anders, als immer wieder diesen Zwang auszuleben und alles zu beichten, was er gedacht hat. Und also total absurd.
Seine Fehlbarkeit in dem Sinne.
Genau, weil er hat immer daraus geschlossen, dass wenn er es nicht sagt, ist er ein schlechter Ehemann. Also das war so seine Angst, als schlechter Ehemann bewertet zu werden. Ja, nochmal kurz so nebenher.
Ja, und im Prinzip haben wir jetzt nochmal zum Abschluss, nicht wie sonst immer, die Folge eingeleitet mit einem Zitat, aber wir würden es jetzt nochmal abschließend zusammenfassen wollen, ne? Mit einem Zitat, das wir so nirgendwo untergebracht haben.
Stimmt, dafür gab es irgendwie keinen Platz, das war auch zu lang. Wir haben eigentlich ein gutes Schlusswort, das ist das kurze Zitat, das wir noch haben, aus dem Buch von Klaus Werle, Die Perfektionierer heißt das, für alle, die es interessiert, vielleicht mal ein bisschen zum Nachlesen. Vielleicht teilen wir uns das, du machst das ein, ich mach das andere.
Mach ich das Große?
Gerne, mach du das Große. Also um so ein bisschen zum Schlusspunkt zu kommen, das Streben nach Perfektion ist ja im Kern eine Strategie zur Risikovermeidung. Anstatt aus Fehlern zu lernen, wollen wir erst gar keine machen und verpassen die Chance, uns weiterzuentwickeln.
Ganz genau. Und jetzt würde ich einmal noch das ganz große Schlusswort machen.
Genau.
Und dann wollen wir die Folge damit abschließen. Und das ist von Bonelli und das geht so. Perfektionismus ist ein angstvolles Vermeidungsverhalten, bei dem es zum Missverhältnis zwischen soll, ist und muss kommt. Das Soll repräsentiert das Ideal, ähnlich dem Sollwert in der Technik. Das Ist bezeichnet die persönliche Realität des Menschen entsprechend dem Ist-Wert. Eine natürliche Spannung zwischen Soll und Ist ist für den psychisch gesunden Menschen leicht zu ertragen und motiviert ihn dazu, sich weiterzuentwickeln. Ein Perfektionist hingegen erträgt diese Spannung nicht, weil für ihn das nie vollständig realisierbare Soll ein permanenter Vorwurf ist, noch nicht perfekt zu sein. So mutiert das Soll zum angstauslösenden Muss, das den Handlungsspielraum einschränkt. Hintergrund ist eine überzogene Angst vor Fehlern und der damit verbundenen Kritik, die er ängstlich verkrampft zu vermeiden sucht. Es geht dem Perfektionisten nicht um die Perfektion an sich, sondern um die damit verbundene, bombensichere Unantastbarkeit.
Das war doch mal eine schöne Zusammenfassung von allem, was wir gesagt hätten.
Finde ich auch.
Es hätte auch so kurz sein können, die Folge. Jetzt haben wir doch wieder über 50 Minuten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Schön, dass ihr dabei wart.
Ja, und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.